Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Am Tag nach dem Sabbat kam Maria aus Magdala in aller Frühe zum Grab, als es noch dunkel war. Sie sah, dass der Stein vom Eingang des Grabes entfernt war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Petrus und der andere Jünger machten sich auf den Weg zum Grab. Sie liefen miteinander los, aber der andere Jünger lief schneller als Petrus und war als erster am Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, aber er ging nicht hinein. Als Simon Petrus nachkam, ging er sofort in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden und das Tuch, mit dem sie Jesus das Gesicht bedeckt hatten. Dieses Tuch lag nicht bei den Binden, sondern war getrennt davon zusammengelegt. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Denn sie hatten die heiligen Schriften noch nicht verstanden, in denen doch steht, dass Jesus vom Tod auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Maria stand dort noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und einer am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wohin sie ihn hingelegt haben. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus da stehen. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen. Maria, sagte Jesus zu ihr. Sie wandte sich ihm zu und sagte: Rabuni. Das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt, aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir: Ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte.
Guten Morgen. Wusstet ihr, dass Maria Magdalena vor etwa 2 Monaten in diesem Jahr für Schlagzeilen gesorgt hat? Also bevor ich diese Predigt vorbereitet hatte, wusste ich es auch nicht. Sie selber war es ehrlich gesagt auch nicht, sondern andere haben über sie Schlagzeilen verursacht. Jan-Hendrik, vielleicht können wir die PowerPoint mal haben. Danke. Radio Vatikan meldet, und das ist ein Beispiel von etlichen Medien, die diese Meldung gebracht haben, am 10.06.2016, Maria Magdalena wird liturgisch aufgewertet. Ihr gebotener Gedenktag am 22. Juli wird künftig in der ganzen römisch-katholischen Kirche als Fest eingestuft. Ein großer Schritt für die Wertschätzung der Rolle von Frauen in der Kirche. Die Gleichstellung Maria Magdalenas mit den Aposteln erfolgt auf ausdrücklichen Wunsch von Papst Franziskus und soll auch das kirchliche Nachdenken über die Würde der Frau anregen. Ganz frisch vor 2 Monaten etwa reingekommen. Das heißt, von der Liturgie, vom Gottesdienstplan, vom Gottesdienstablauf her ist in diesem Jahr Maria Magdalena auf eine Stufe mit den Aposteln, mit den 12 Jüngern gesetzt worden, für die auch irgendwann im Jahr jeweils ein Festtag gefeiert wird in der heiligen Verehrung der katholischen Kirche. Eine Aufwertung, wie es hier heißt, die für Schlagzeilen gesorgt hat. Das fand ich ziemlich interessant. Das wusste ich auch nicht, als ich die Predigt zugesagt habe. Etwas anderes, was ich nicht wusste, als ich die Predigt zugesagt habe, werde ich euch gleich sagen. Bekanntes über Maria Magdalena. Ich möchte zwei fragwürdige Vorstellungen über Maria Magdalena nennen, die, so glaube ich, relativ verbreitet sind. Die eine, dass Maria Magdalena eine ehemalige Prostituierte war. Wer hat davon schon mal gehört? Also, ich habe recht, es ist relativ verbreitet. Diese Vorstellung rührt daher, dass es im Neuen Testament etliche Frauen mit dem Namen Maria gibt. Und wir wissen von einigen mehr, von anderen weniger. Von Maria Magdalena ist der längste Bericht derjenige, den Esko gerade aus Johannes 20 vorgelesen hat. Ansonsten erfahren wir nur Bruchstücke aus ihrem Leben. Und man hat gesagt, so viel Marias kann es gar nicht gegeben haben. Da gibt es ja noch eine Maria in Johannes 12. Das ist die Maria von Bethanien. Und das war bestimmt die gleiche wie die Maria aus Magdala, die Maria Magdalena. Das heißt, die kommt ursprünglich aus Magdala am See Genezareth und wohnt jetzt in Bethanien mit ihren Geschwistern Martha und Lazarus. Also man hatte diese Vorstellung entwickelt, weil beide Maria heißen, beide Jesus sehr, sehr zugewandt sind. Und diese Maria aus Bethanien, die hat eines Tages Jesus die Füße gesalbt, wird in Johannes 12 berichtet. Jetzt gibt es im Lukas-Evangelium einen Bericht von einer Frau, deren Name nicht genannt wird, die Jesus auch die Füße gesalbt hat. Und man hat im Laufe der Kirchengeschichte, haben einige oder etliche gedacht, diese drei Frauen sind ein und dieselbe Person, Maria Magdalena. Der Haken an der Sache ist, dass diese Sünderin, diese Ehebrecherin, die Jesus die Füße salbt, von der ist in Lukas 7 die Rede, ohne dass ein Name genannt wird. Und in Lukas 8 wird Maria Magdalena wie eine neue vorzustellende Frau eingeführt. Von daher würde ich sagen, diese Vorstellung ist fragwürdig. Ich denke, es handelt sich um drei unterschiedliche Personen. Das Zweite, und das ist vor etwa 10 Jahren sehr bekannt geworden durch den Kinofilm The Da Vinci Code oder den Roman, der diesem Film zugrunde liegt, Sakrileg von Dan Brown. Wer hat diesen Film gesehen oder Roman gelesen? Auch etliche. Und eine der Hauptinhalte dieses Romans ist, dass Maria Magdalena die Geliebte oder sogar Ehefrau von Jesus gewesen sei, was angeblich durch die katholische Kirche sehr früh schon niedergehalten wurde. Ich muss gestehen, ich habe den Film erst vor 2 Wochen gesehen, in Vorbereitung auf diese Predigt, allerdings außerhalb meiner Arbeitszeit. Um mal zu wissen, was wird denn da überhaupt vermittelt? Denn das, was dort vermittelt wird, ist erstaunlich bekannt. Maria Magdalena, angeblich die Geliebte von Jesus Christus, die auch Nachkommen hat, die angeblich heute in Frankreich leben. Und es ist erstaunlich, welche Bekanntheit diese Thesen erreicht haben. Und zwar vor dem Hintergrund, dass es vorher schon Bücher zu diesem Thema gab, die Dan Brown lediglich in seinem Roman verarbeitet. Und diese Bücher sind weithin verworfen worden, weil sie so unglaubwürdig sind. Dan Browns Buch ist vermutlich dadurch, dass er den gesamten christlichen Glauben hinterfragt und auch die katholische Kirche sehr stark kritisiert, zu einer großen Bekanntheit gekommen. Und jetzt kommt das Peinliche. Als ich die Predigt zugesagt habe, hatte ich noch keine Verbindung zwischen dem Wort Gefährtin und diesem Roman. Denn Dan Brown lässt dem Privatgelehrten Tibing sagen, jeder, der des Aramäischen mächtig ist, wird Ihnen bestätigen, dass das Wort Gefährtin in jenen Tagen nichts anderes als Ehefrau bedeutete. Dort ist die Rede von historischen Dokumenten, von Schriften, die von christlichen Irrlehrern etwa im späten 3. Jahrhundert geschrieben worden sind, wo Maria Magdalena als Gefährtin von Jesus bezeichnet wird, wo auch die Rede davon ist, dass Jesus sie geküsst habe. Das Ganze ist, wie gesagt, erst 300 Jahre, nachdem Jesus gelebt hat, niedergeschrieben worden und erweckt den Eindruck, als wollte man die vielen Dinge, die wir nicht über Maria Magdalena wissen, als wollte man diese Lücken auffüllen. Jetzt klingt das sehr wissenschaftlich und sehr fundiert, was Dan Brown hier präsentiert, denn der, der redet, ist ein Wissenschaftler in dem Roman und er behauptet, dass im Aramäischen das Wort für Gefährtin nichts anderes bedeutete als Ehefrau. Und das ist Humbug. In anderen Schriften aus dieser Zeit werden auch Jünger wie Markus und andere als Gefährten bezeichnet und das waren gewiss keine Ehemänner von Jesus. Gefährte bedeutet schlicht und einfach, dass jemand etwas gemeinsam hat oder einen gemeinsamen Weg geht mit jemandem. Es kann Ehepartner bedeuten, aber es ist auf gar keinen Fall die einzige Bedeutung. Und in dieser Schrift, auf die Dan Brown sich bezieht, bedeutet es auf gar keinen Fall Ehefrau. Und auch der Kuss hat keine sexuelle Bedeutung in diesem Zusammenhang, sondern vermittelt geheimes Wissen, das Maria Magdalena dann nach der Lehre, die damals verbreitet wurde, den anderen Jüngern voraus hatte. Wer sich näher mit dieser Thematik beschäftigen möchte und überprüfen möchte, ob ich hier die Wahrheit sage, der kann gerne auf die Internetseite sakrilegbetrug.de gehen, von einem Wissenschaftskorrespondenten, der Experte ist für die Entstehung der biblischen Schriften und anderer historischen Schriften, der sich die Mühe gemacht hat, etliche Koryphäen, Universitätsprofessoren, die sich auf bestimmte Aspekte spezialisiert haben, wie zum Beispiel Leonardo da Vinci in der Kunstgeschichte und so weiter, zu interviewen und der dann die wissenschaftlichen Auffassungen dem, was Dan Brown in dem Roman verbreitet, als vermeintlich wahr, entgegenstellt. Also eine sehr gute Seite. Wer nicht so gerne im Internet surft, kann auch gerne auf mich zukommen. Ich habe einige Artikel dazu, die ich gerne weitergeben kann. Also, nicht alles, was man so hört, was als wissenschaftlich verkauft wird, ist unbedingt verlässlich und glaubwürdig. Was erfahren wir denn über Maria Magdalena in der Bibel? Und die Bibel ist die älteste Schrift, die über Maria Magdalena redet. Und hier schreiben Leute, die sie zum Teil auch persönlich kennengelernt haben. Lukas 8 berichtet oder ist so das früheste Licht in das Leben von Maria Magdalena, die Erwähnung aus der frühesten Zeit ihres Lebens. Und hier heißt es, in der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft ausrichten und sein Werk vollenden werde. Dabei begleiteten ihn ständig die 12 und einige Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von Krankheiten geheilt hatte. Es waren Maria aus Magdala, der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte, Johanna, die Frau von Chuzas, eine Beamten, der in der Verwaltung des Fürsten Herodes, sowie Susanna, dazu kamen noch viele andere Frauen, sie alle sorgten aus ihren eigenen Mitteln für Jesus und den Kreis der 12. Maria Magdalena, dieser Zusatz Magdalena bedeutet aus Magdala. Das heißt, wir erfahren aus ihrem Namen, dass Maria in Magdala am See Genezareth geboren worden ist und vermutlich auch dort aufgewachsen ist. Vielleicht sogar dort noch gelebt hat, als dieses Ereignis stattfand, das hier erwähnt wird, dass Jesus 7 böse Geister aus ihr ausgetrieben hatte. Es gibt im Neuen Testament 7 Frauen mit dem Namen Maria. Maria war damals ein enorm verbreiteter Name und von daher war es wichtig, gerade für diejenigen, die die Evangelien aufgeschrieben haben, dass sie diese Marias voneinander unterscheiden. Und auch wenn man damals von einer Maria sprach, hat man sie unterschieden. Und normalerweise geschah diese Unterscheidung über die Verbindung zu ihrem Ehemann oder ihrem Sohn. Das heißt, in der Apostelgeschichte lesen wir von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Wir lesen immer wieder von Maria, der Mutter von Jesus. Oder von anderen Marias, die durch einen männlichen Verwandten gekennzeichnet werden. Das war das Übliche damals. Maria Magdalena wird interessanterweise nicht durch ihren Sohn oder Bruder oder Vater gekennzeichnet oder Ehemann, sondern bei ihr steht der Ort, aus dem sie kommt, als Kennzeichnung, welche Maria ist hier gemeint. Das heißt, wir können aus diesem Namenszusatz vermuten, dass Maria Magdalena weder einen Ehemann noch einen Sohn hatte, dass sie alleinstehend war, weil sie aufgrund ihres Herkunftsorts gekennzeichnet wird. Von ihr wird gesagt, dass sie von Besessenheit befreit worden ist, dass Jesus 7 böse Geister aus ihr ausgetrieben hat. Wenn wir von anderen Menschen lesen, es wird hier nichts weiter gesagt, an einer anderen Stelle im Markus-Evangelium wird das nochmal erwähnt, aber es wird nichts weiter ausgeschmückt oder beschrieben, wie das denn stattgefunden habe. Wenn wir von anderen Menschen in der Bibel lesen, die von bösen Geistern besessen sind, dann sind diese Menschen sehr oft betroffen durch verschiedene Dinge. Sie haben in der Regel keine Freunde. Sie haben in der Regel keine Möglichkeit, eine Ausbildung zu genießen. Ihnen wird in der Regel keine Liebe entgegengebracht oder nur vom allerengsten Familienkreis von ihren Eltern. Sie sind geprägt von einer ganz abgrundtiefen Angst, die sie selber erleben. Und sie machen ihren Mitmenschen Angst, weil sie zum Teil völlig unvorhersehbar agieren und reagieren. Diese Menschen sind in der Regel Außenseiter. Sie sind isoliert von der Gesellschaft und wie gesagt, nur die eigenen engsten Blutsverwandten sind in der Regel mit ihnen zusammen. Jesus hat Maria von ihrer Besessenheit befreit. Das heißt, Maria hat Freiheit offensichtlich im mehrfachen Sinne erlebt. Sie wurde befreit von ihrer Schuld, von ihrer Sünde. Aber sie wurde auch befreit von dieser Isolation, von dem Ausgestoßensein aus der Gesellschaft. Ich habe mich gefragt, wovon hat Jesus mich befreit? Wovon hat Jesus dich befreit? Denn wir möchten ja die Personen, die wir hier im Sommer in der Predigtreihe betrachten, als Beispiele, als Vorbilder angucken. Wovon hat Jesus dich befreit? Natürlich. Das Größte, was wir dazu zu sagen haben, ist, dass Jesus uns von unserer Schuld befreit hat. Jesus ist am Kreuz von Golgatha für dich und für mich gestorben, um unsere Sünde, unsere Schuld, die uns von Gott trennt, wegzunehmen und uns zu Kindern Gottes zu machen. Aber das ist für viele sehr theoretisch. Was hat das denn für praktische Auswirkungen, dass Jesus uns befreit hat? Dass er uns freigesetzt hat, dass er uns in Freiheit geführt hat. Ein Punkt, den ich aus meinem Leben nennen kann, ist, dass Jesus mich in Situationen geführt hat, in die ich ohne seine Führung niemals reingegangen wäre und die mein Leben unglaublich bereichert haben, durch die ich geprägt worden bin in einer positiven Weise, die Jesus selbst bewirkt und offensichtlich auch beabsichtigt hat. Ich bin mir nicht bewusst, dass ich von bösen Geistern befreit worden bin. Vielleicht klingt das auch alles, was wir zu erzählen hätten, gar nicht so dramatisch wie bei Maria Magdalena. Aber hier wird deutlich, wir haben es mit einer Frau zu tun, die von einer unglaublichen Eingeengtheit befreit worden ist, zu einer unglaublichen Freiheit. Und dafür ist sie Jesus unendlich dankbar. Sie sorgte mit ihren eigenen Mitteln für Jesus. Das heißt, mit dem Zeitpunkt, als Jesus sie befreit hat, hat sie ihr Leben in den Dienst dieses Herrn, Jesus Christus, gestellt. Wie äußern wir unsere Dankbarkeit gegenüber Jesus? Wie äußerst du deine Dankbarkeit gegenüber Jesus? Dankbarkeit für das, wovon er uns befreit hat. Dankbarkeit für das, was er uns geschenkt hat. Dankbarkeit für die Alltäglichkeiten, die wir für selbstverständlich nehmen, die wir aber letztlich ihm verdanken. Ist unser Leben ein Dank an Gott? Ich glaube, dass Jesus das möchte, dass wir in der Dankbarkeit zu ihm leben. Dass diese Frauen aus ihren eigenen Mitteln Jesus und die 12 versorgten, das heißt, ihnen zu essen bereiteten und so weiter, das zeigt aber auch, dass Maria Magdalena wohl über die nötigen Mittel verfügte. Das heißt, sie scheint eine nicht arme, sondern eher wohlhabende Frau zu sein. Vielleicht hat das auch dazu geführt oder zusätzlich dazu geführt, dass man gedacht hat, sie hat früher als Prostituierte ihren Lebensunterhalt bestritten. Vielleicht, ich weiß es nicht. Fest steht, dass sie aufgrund dieser Tatsache wohl über die nötigen Mittel verfügte, dass sie wohlhabend war. Wir erfahren nicht, woher das, was sie hatte, stammte. Und wir erfahren noch etwas aus dieser Bibelstelle, was gar nicht so offensichtlich ist. Erst dann, wenn man andere Bibelstellen über Maria Magdalena liest, sie wird 12-mal im Neuen Testament erwähnt. Sie ist herausragend unter den Nachfolgerinnen von Jesus, weil sie fast immer zuerst genannt wird, so wie hier. Hier wird von Frauen geredet, die er von bösen Geistern befreit und von Krankheiten geheilt hatte. Es waren Maria aus Magdala, Johanna und so weiter, dann folgen andere. Und an allen Stellen, wo Maria Magdalena erwähnt wird, wird sie als erste von mehreren genannt, wenn mehrere genannt werden, außer an einer einzigen Stelle in Johannes 19, wo es um die Verwandtschaftsgrade geht. Also da wird Maria, die Mutter von Jesus, zuerst genannt, dann die Tante von Jesus und erst dann Maria Magdalena. An allen anderen Stellen wird Maria Magdalena zuerst genannt. Das heißt, wir haben es hier mit einer Frau zu tun, die unter den weiblichen Nachfolgern von Jesus eine herausragende Stelle einnahm. Wir wüssten, oder ich wüsste gerne, so viel mehr über Maria Magdalena, aber wir erfahren leider nicht viel mehr. Wir erfahren dann, dass sie bei der Kreuzigung dabei war. Als Jesus gekreuzigt wurde, heißt es in Markus 15, Vers 40, auch einige Frauen waren da, die alles aus der Ferne beobachteten, unter ihnen Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren und Joses, sowie Salome. Maria ist auch anwesend, als Jesus dann ins Grab gelegt wird. Markus 15, Vers 47, Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Joses, sahen sich genau an, wo Jesus bestattet worden war. Hier ist auch die Erklärung, warum sie das Grab nicht verwechseln konnten, denn sie haben sich genau gemerkt, wo Jesus hingekommen war. Also es gibt ja Leute, die behaupten, Jesus ist gar nicht aus dem Grab rausgekommen, sondern die Jünger, die haben nachher ein falsches Grab gesehen, was dann leer war. Aber hier wird deutlich, die haben sich das genau gemerkt, die haben so genau wie möglich das Ganze verfolgt. Und nachdem Jesus dann 3 Tage später auferstanden ist, ist es Maria Magdalena, die das leere Grab zuallererst sieht. Sie wollten Jesu Leichnam salben. Das hat man damals so gemacht, um einer Person die letzte Ehre zu erweisen. Und das durfte man nicht am Sabbat tun. Der Sabbat begann am Freitagabend mit Einbruch der Dämmerung. Jesus ist am Freitag gekreuzigt worden. Und danach durfte man Jesus nicht in aller Form einbalsamieren. Diejenigen, die ihn ins Grab gelegt haben, haben das wohl noch gemacht. Aber die Frauen wollten ihm auch die letzte Ehre erweisen. Und dazu gab es dann erst wieder nach dem Sabbat, am Sonntagmorgen, die nächste Möglichkeit, und die nutzen sie auch. Sie gehen zum Grab, und auch, dass sie die Möglichkeiten haben, diese Öle, diese Parfüme zu kaufen, zeigt, dass Maria Magdalena offensichtlich wohlhabend war. Maria Magdalena ist diejenige, die als erstes Jesus als den Auferstandenen sieht. Nachdem Jesus früh am Sonntag auferstanden war, zeigte er sich zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 bösen Geistern befreit hatte. Sie ist die erste Person, der Jesus als Auferstandener begegnet. Und nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, erfahren wir noch einmal etwas, was man gar nicht so direkt mit Maria Magdalena in Verbindung bringt, weil ihr Name hier nicht genannt wird. Aber in Apostelgeschichte 1, Vers 12 bis 14 heißt es, darauf kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück, also nachdem Jesus vor ihren Augen in den Himmel aufgefahren ist. Das ist ein Weg von etwa einer halben Stunde. Dort gingen sie in das Obergemach des Hauses, wo sie von nun an beisammen blieben. Auch die Frauen waren dabei und Maria, die Mutter von Jesus, sowie seine Brüder. Sie alle waren einmütig beieinander und beteten beharrlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Wenn Lukas von den Frauen redet, dann ist mit ziemlicher Sicherheit Maria Magdalena als die herausragendste unter den Nachfolgerinnen Jesu dabei, neben seiner eigenen Mutter, die hier nochmal extra namentlich genannt wird. Maria ist da und sie wartet, so wie Jesus es ihnen angewiesen hat, auf den Heiligen Geist. Das heißt, sie hat auch weiterhin Gemeinschaft mit den anderen Nachfolgern von Jesus gehabt. Ich fasse zusammen, was wir über Jesus wissen, bevor wir dann kurz auf den Abschnitt eingehen, den Esko vorhin gelesen hat. Sie war in Magdala am See Genezareth geboren. Sie war aller Wahrscheinlichkeit nach alleinstehend. Jesus hatte 7 böse Geister aus ihr ausgetrieben. Sie folgte Jesus nach und versorgte ihn, das heißt, sie war entsprechend wohlhabend. Sie war herausragend unter den Nachfolgerinnen von Jesus. Sie war dabei, als Jesus gekreuzigt und ins Grab gelegt wurde und fand als erstes das leere Grab und begegnete ihm zuerst als Auferstandenem. Sie war später mit den Jüngern in Jerusalem. Und jetzt kommen wir zu dem Abschnitt, der am ausführlichsten über Maria Magdalena berichtet. Sie möchte, wie gesagt, Jesus die letzte Ehre erweisen und sucht dafür den frühestmöglichen Zeitpunkt, den Sonntagmorgen, ganz früh, als es noch dunkel war. Manche werden sich fragen, es heißt doch, am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Man zählte damals im Judentum die angefangenen Tage. Das heißt, der Freitag war der erste Tag, der Samstag, der Sabbat, der zweite Tag und der Sonntag war der dritte Tag. Deswegen nach jüdischer Zeitrechnung ist Jesus am dritten Tag auferstanden. Damals wurden die Toten in Felsengräber gelegt und ein reicher Mann hatte sein Grab, sein späteres geplantes Grab, Jesus zur Verfügung gestellt. Die Gräber waren damals so gebaut, dass man eine Höhle in den Felsen gemeißelt hatte und in dieser Höhle waren dann so Liegen aufgebaut oder eine Liege, wo die Person, die begraben werden sollte, draufgelegt wurde. Und danach wurde dieses Grab mit einem runden Stein verschlossen. Dieser Stein, ich habe extra nochmal nachgelesen, wog in der Regel 1,5 bis 2 Tonnen. Das heißt, etwa so schwer wie unser Auto. Und dieser Stein, man kann sich fragen, wie haben die den eigentlich davor bekommen? Das war ganz einfach. Man musste nur eine Handbewegung machen, dann war der Stein davor gerollt. Denn dieser Stein war in einer Rille angebracht und war mit einem Keil versehen. Und wenn man diesen Keil weggezogen hat, dann rollte der Stein von selber vor das Grab. Das war ja nicht dafür gemacht, dass man sie da aufmachen konnte. Und wir lesen in den anderen Evangelien, dass Maria dorthin ging, auch die anderen Frauen dorthin gingen und sich gefragt haben, wie werden wir nur diesen Stein da wegbekommen können? Keine Chance. Und sie kommt dorthin und entdeckt plötzlich, dass dieser Stein schon weggerollt ist. Und sie geht gar nicht weiter, sondern sie macht auf dem Absatz kehrt, weil sie vermutet, dass der Leichnam von Jesus gestohlen worden ist und ruft Simon Petrus und den Jünger, so wird er hier genannt, den Jesus besonders lieb hatte. Was für eine arrogante Bezeichnung, oder? Würdet ihr euch so bezeichnen? Ich bin der Freund von Jesus, den Jesus ganz besonders lieb hat. Ich kannte mal einen 90-jährigen Mann, nicht hier aus der Gemeinde, der hat gesagt, der war so ein ganz kleiner Mann, der musste immer so zu mir hochgucken, wenn wir uns unterhalten haben. Und er sagte, die Kleinen, die hat Gott besonders lieb. Aber damit hat er sich mit einer Gruppe identifiziert. Dieser Mann schreibt oder wird beschrieben als derjenige, den Jesus besonders lieb hatte. Wer sich so ein bisschen im Johannesevangelium auskennt, der wird wissen, dass Johannes, der Jünger, selbst dieses Evangelium geschrieben hat und um sich nicht beim eigenen Namen zu nennen, diese Bezeichnung für sich wählt. Das heißt, es geht hier um Simon Petrus und Johannes. Johannes war einer von den dreien, die immer ganz nah bei Jesus waren. Und jetzt kommt's. Nicht, weil er so besonders liebenswert war, sondern er war einer von denen, die durch besondere Brutalität herausragten, sich durch besondere Brutalität und Arroganz hervortaten. Er war einer von den beiden, die gefragt haben, ob sie in Samarien Feuer vom Himmel regnen lassen sollen, um diese gottlosen Menschen endlich mal zu vernichten. Er war einer von den beiden, deren Mutter gefragt hat, ob sie denn später mal zur Rechten und zur Linken Gottes oder von Jesus sitzen dürften. Und ich habe den Eindruck, Johannes war deswegen immer in der Nähe von Jesus und Jesus hat ihn bewusst zu verschiedenen Ereignissen mit dazugenommen, weil er es besonders nötig hatte. Von Jesus und seiner Nähe geprägt zu werden. Und wenn Johannes sich hier beschreibt als der Jünger, den Jesus besonders lieb hat, dann ist das nicht in Abgrenzung zu den anderen gemeint, sondern ein Selbstverständnis, das ich mir selbst wünsche. Ja, ich bin Jesus unendlich wertvoll. Ich bin unendlich geliebt von Jesus. Bist du überzeugt, dass Jesus dich unendlich liebt? Dass er dich nicht nur akzeptiert oder duldet, sondern dass er dich unendlich liebt? Diese Überzeugung hat Johannes. Und man kann später die Johannesbriefe lesen, die von demselben Autor stammen. Die triefen so über von Gottes Liebe zu ihm und zu uns Menschen. Und er versucht, diese Liebe an andere weiterzugeben. Kleine Randbemerkung. Maria Magdalena läuft also zu Simon Petrus und zu Johannes. Und dann heißt es, dass die beiden mitkommen, zum Grab rennen, denn das war eine sensationelle Nachricht. Wer hatte das Grab geschändet? Wer hatte den Stein da weggerollt? Das heißt hier, dass der andere Jünger schneller lief. Das kann man sich ganz einfach dadurch erklären, dass Johannes noch relativ jung war und Petrus schon relativ alt, dass der einfach schneller auf den Füßen war, jüngere Beine hatte. Und Johannes, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, er guckt in die Grabkammer und sieht dort die Leinentücher liegen. Bevor die Toten damals ins Grab gelegt wurden, hat man sie eingewickelt und dann erst dorthin gelegt und wie gesagt auch mit Parfüm behandelt. Und Johannes traut sich aber wohl nicht reinzugehen. Petrus geht dann rein. Er ist der Ältere, der Lebenserfahrene, der Mutigere, der Forschere. Und er guckt genau hin und sieht die Leinenbinden und getrennt davon das Tuch, das um Jesu Kopf gewickelt war. Was hat uns das denn zu sagen? Ausleger sind sich nicht ganz einig. Einige sagen, hier wird beschrieben, dass diese Leinentücher eigentlich wie so eine leere Hülle da lagen, dass nur der Körper von Jesus auf wundersame Weise da rausging und man noch genau gesehen hat, wo der Körper lag, aber dass die nicht abgewickelt worden sind oder aufgeschnitten, sondern dass die noch so da lagen, als wenn der Körper drin wäre, nur eben leer. Und andere sagen, hier wird deutlich, dass diese Tücher ordentlich zusammengelegt worden sind. Das würde kein Grabräuber machen. Auch Grabräuber wären nicht in der Lage, den Leichnam so da rauszunehmen, dass die Tücher noch so da liegen. Deutlich wird auf jeden Fall, hier hat kein Grabraub stattgefunden. Sondern hier ist etwas passiert, was man sich nicht so richtig erklären kann. Und jetzt geht auch Johannes ins Grab rein, in diese Grabhöhle rein und es heißt hier, er kommt zum Glauben. Und wenn man das Johannesevangelium liest, dann bedeutet dieses zum Glauben kommen oder das Glauben nicht einfach nur, dass er jetzt auch glaubt, dass Jesus da nicht mehr drin ist, sondern dass er glaubt, dass Jesus der Retter und Sohn Gottes ist. Johannes begegnet nicht dem Auferstandenen, als er glaubt, sondern er sieht nur, das Grab ist leer und er ist überzeugt, wir haben es hier mit Jesus, dem Retter und Auferstandenen zu tun. Warum sage ich das? Weil am Ende dieses Kapitels Johannes selber deutlich macht, warum er das ganze Evangelium aufgeschrieben hat. Und er sagt, diese Dinge sind aufgeschrieben worden, damit ihr glaubt und erkennt, dass Jesus der Retter, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Kurz vorher sagt Jesus zu Thomas, dem Zweifler, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas durfte Jesus persönlich begegnen und kam dadurch zum Glauben. Johannes, er hat nur diese leere Grabkammer und die leeren Leinentücher gesehen und kam dadurch zum Glauben. Petrus und Johannes gehen wieder nach Hause. Es findet keine Suchaktion statt, das verwundert mich. Und sie rufen offensichtlich auch nicht die anderen Jünger zusammen und sagen, kommt, lasst uns nochmal dahin gehen, wir müssen euch das auch zeigen, so wie Maria Magdalena das getan hatte. Sie gehen einfach nach Hause. Oder in das Haus, das sie in Jerusalem hatten. Von Maria Magdalena erfahren wir, dass sie vor dem Grab steht und weint. Und als die beiden weg sind, lehnt sie sich ins Grab und guckt rein. Und sie sieht dort zwei weiß gekleidete Engel, einen am Kopfende und einen am Fußende der Stätte, wo Jesus vorher gelegen hatte. Und der Engel spricht sie an, Frau, warum weinst du? Ich wurde erinnert an Hagar, die in der Wüste von dem Engel angesprochen wurde und in ähnlicher Weise gefragt wurde, ne, wo kommst du her, wo gehst du hin? An manchen Stellen in unserem Leben stellt uns Gott diese Frage, stellt uns Jesus diese Frage, entweder direkt oder durch einen Engel oder durch einen Italiener oder wie auch immer, durch andere Menschen. Warum weinst du? Was machst du hier? Und solche Fragen bezwecken, dass wir unseren Blick auf Jesus wieder ausrichten, dass wir aus unserem Leid den Kopf heben und wieder auf Jesus schauen. Frau, warum weinst du? Und Maria antwortet, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als ich darüber nachdachte, hat mich das erstaunt. Marias Problem ist gar nicht mehr, dass Jesus tot ist. Damit scheint sie sich schon abgefunden zu haben. Sie sagt ja nicht, mein Herr ist gestorben und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, sondern sie sagt, sie haben meinen Herrn fortgetragen, den Leichnam, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria scheint gar nicht mehr damit zu rechnen, dass Jesus auferstanden ist. Was mich an dieser Frau fasziniert, sie hat den tiefsten Inhalt, den tiefsten Bezug ihres Glaubens verloren. Jesus ist ihr von der Seite gerissen worden. Sie ist zur Gefährtin eines Toten geworden. Aber diese Frau bleibt hartnäckig dran. Sie folgt ihm ans Kreuz in die tiefste Stunde seines Lebens und des Lebens der Jünger. Andere ergreifen die Flucht, die Jesus vorher sehr viel näher standen. Sie ist dort. Sie folgt bis zum Grab. Sie geht nachher zum Grab. Und sie kann diesen Jesus nicht loslassen. Und ich habe mich gefragt, wie habe ich mich verhalten, wie verhalte ich mich in meinem Leben, wenn ich den Eindruck habe, Jesus ist ganz, ganz weit weg. Und ich kenne solche Situationen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich zu euch predige und euch beeindrucken will, sondern es ist tatsächlich so. Bittere Situationen, die nicht nur ein, zwei Tage andauern, sondern manchmal viel, viel länger, wo wir den Eindruck haben, Jesus ist ganz weit weg. Die Gebete, die ich spreche, gehen nur bis zur Wand. Die Bibel, die ich lese, redet nicht mehr zu mir. Die Anbetungslieder, die ich singe, sind leer und hohl geworden. Maria bleibt trotzdem dran. Ja, sie verfolgt einen toten Jesus. Sie kann gar nicht mehr damit rechnen, dass Jesus wirklich lebt. Sie erwägt gar nicht mehr, dass er lebt. Und das ist ja verständlich in der Situation, in der sie ist. Und sie versinkt in völliger Hoffnungslosigkeit, als sie jetzt auch noch seinen Leichnam nicht mehr findet. Aber sie bleibt dran. Sie streckt sich danach aus, an dem anzuknüpfen, was sie zuletzt mit Jesus erlebt hat. Und erlebt, dieser Jesus, dessen Leichnam sie sucht, er ist größer als alle Hoffnungslosigkeit in ihrem Leben. Als sie sich umdrehte, sieht sie Jesus dort stehen. Sie sieht eine Person dort stehen. Und diese Person stellt die gleiche Frage wie der Engel. Frau, warum weinst du? Und eine Frage schließt sich an. Wen suchst du? Und diese Frage lenkt einen Blick, also er fragt ja nicht, was suchst du, sondern wen suchst du? Lenkt den Blick auf eine lebendige Person. Hier wird schon angedeutet, Jesus lebt. Und es ist wie in vielen Krimis, zunächst wird der Gärtner verdächtigt. Maria denkt, sie hat den Gärtner vor sich stehen und sagt, wenn du ihn weggenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast, ich will hingehen und ihn holen. Mich gefragt, wie will sie das denn machen? So ein ausgewachsener Mann schultern und dann irgendwo hintragen, der nicht mithelfen kann, sondern, wie sie denkt, tot ist. Und dann in dieser tiefsten Stunde ihres Lebens begegnet ihr Jesus. Und Jesus spricht nur ein Wort. Er spricht nur ihren Namen aus. Maria. Im Jesaja-Buch steht ein Vers. wie Jesus Israel gerufen hat. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir, du bist mein. Haben wir diesen Punkt in unserem Leben erlebt, wo Jesus uns bei unserem Namen anspricht, so ganz persönlich? Wenn jemand uns mit Namen kennt, dann ist das ja ein Ausdruck von Zugewandtheit, von Interesse, von Liebe, von Zuwendung. Und Maria reagiert sofort. Und sie weiß, wer da vor ihr steht. Die Frage ist, warum hat sie ihn vorher nicht erkannt? Vielleicht vor lauter Tränen. Vielleicht hat sie sich auch nicht getraut, diesem fremden Mann, das war in der Kultur damals nicht üblich, dass man jemand in die Augen guckte. Vielleicht war das Ganze aber auch von Gott bewirkt. In Lukas 24 lesen wir von den Emmaus-Jüngern und da steht, dass Gott ihre Augen hielt und dass er nachher die Augen öffnete, sodass sie Jesus erkannten. Manchmal hält Gott unsere Augen zu. Und manchmal ist das, was wir als Tiefe, als Distanz, als Problem erkennen, von Gott so zugelassen. Jemand hat mal das Bild gebraucht, wenn du die Größe oder wenn du in den Bergen bist, dann hast du irgendwann nicht mehr den Blick für die Größe der Berge. Und dann ist es hilfreich, wenn du dich von den Bergen entfernst und dieses Riesenfelsmassiv, diese Riesenbergkette wieder vor dir siehst, um neue Bewunderung zu bekommen für diese Berge. Und er hat es übertragen auf Jesus, auf unsere Beziehung zu Jesus. Wenn du dich entfernt hast von Jesus, dann besteht die Chance, dass du ihm ganz neu begegnest, dass du seine Größe und Herrlichkeit ganz neu siehst. Maria, so spricht Jesus sie an und sie antwortet Rabuni, ein aramäisches Wort, ein hebräischer Dialekt und bedeutet mein Lehrer. Statt den Leichnam von Jesus wiederzufinden, begegnet sie dem Auferstandenen. Und das ist doch viel besser, als den toten Jesus zu finden. Mich hat das unwahrscheinlich ermutigt. Wenn Jesus mir weit weg erscheint, dran zu bleiben, nicht loszulassen, nicht zu resignieren und die Hoffnung nicht aufzugeben, dass der lebendige, auferstandene Jesus mir wieder neu begegnet. Seine Nähe zu suchen, die Nähe zu anderen zu suchen. Und wir dürfen ehrlich darüber reden, wenn es uns so geht. Manchmal ist es gut, wenn wir auch mit anderen Geschwistern in Jesus Christus darüber reden, wie es uns geht, die für uns beten, die uns mittragen in dieser Situation. Jesus spricht zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt. Das geschieht dann einige Wochen später. Und er trägt ihr jetzt auf, zu den anderen Jüngern zu gehen. Und er bezeichnet sie nicht als meine Nachfolger, meine Freunde, meine Jünger, sondern er sagt zu meinen Brüdern. Eine andere Möglichkeit, sich selbst zu verstehen. Ich bin ein Bruder von Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Ich bin ein Kind Gottes, weil Jesus Gott zu meinem Vater gemacht hat. Du bist eine Tochter Gottes. Wir sind Brüder und Schwestern von Jesus. Er sagt, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Jesus hat den Weg zu Gott frei gemacht. Er ist Gottes Sohn, wir sind Kinder Gottes. Sein Vater ist unser Vater, sein Gott ist unser Gott. Maria geht los und verkündet, ich habe den Herrn gesehen. Das, was sie ihr zu sagen hat, ist überhaupt nicht schwer. Sie muss einfach nur erzählen, was sie erlebt hat. Ich habe den Herrn gesehen. Eine völlig verrückte Botschaft, die ihr Spott einbrachte, die nicht geglaubt wurde, bis Jesus den anderen selbst begegnete. Wir haben eine verrückte Botschaft. Wir haben eine Botschaft, die oft verlacht wird. Trauen wir uns, diese Botschaft weiterzusagen? Ich muss sagen, es gibt viele Situationen, wo ich mich nicht traue, wo ich denke, das ist jetzt unhöflich oder unangebracht. Ich würde mir wünschen, da mutiger zu sein, begeisterter zu sein, so wie Maria Magdalena. Manchmal gelingt es auch. Und diese ganz einfachen Dinge weiterzusagen, ohne tiefe Theologie, ohne Hintertürchen und was weiß ich. Einfach, ich habe den Herrn gesehen, ich habe etwas mit Jesus erlebt, das möchte ich dir gerne erzählen. Und dann gibt sie einfach nur das weiter, was Jesus ihr aufgetragen hat. Ich möchte zum Schluss kommen und uns vier Punkte nennen, die wir von Maria beispielhaft lernen können. Wir dürfen denken oder nachdenken, wovon hat Jesus mich befreit? Wir werden eingeladen durch Maria, die von 7 bösen Geistern befreit wurde, über diese Frage nachzudenken. Wovon hat Jesus mich befreit? Wir dürfen mit ihr danken. Wie zeigst du Jesus deine Dankbarkeit? Maria hat Jesus und den 12 ihre Mittel zur Verfügung gestellt. Das ist heute ein bisschen schwierig. Aber Jesus hat gesagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan hat, das habt ihr mir getan. Wenn wir anderen Menschen dienen mit dem, was er uns anvertraut hat, dann dienen wir ihm. Dranbleiben, bleib dran, wenn Jesus weit weg zu sein scheint, und bitte den Auferstandenen, dir neu zu begegnen. Und darüber reden, erzähle weiter, was Jesus in deinem Leben tut. Ich bin beeindruckt von dieser Maria Magdalena. Ich möchte von ihr lernen, mir neu bewusst zu machen, wofür ich dankbar sein möchte, was er für mich getan hat, wo er mich befreit hat. Möchte ihm meine Dankbarkeit ganz bewusst auch durch materielle Dinge zeigen. Möchte davon weiter erzählen und möchte vor allem auch in Situationen, wo es schwer ist, wo er weit weg scheint, dranbleiben.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.